Der deutschen Wirtschaft geht es auch nicht gut.
Geht beschissen, Entschuldigung, auch. Das sagt ja inzwischen jeder. Das ist ja keine russische Propaganda. Und der europäischen Wirtschaft auch. Also wir können uns auch diesen Krieg nicht leisten.
Ihrer Kenntnis nach, Ihrer Einschätzung nach, geht es Putin um mehr als das, was wir jetzt hier besprochen haben als Kriegsziele? Hat er ein imperiales Bestreben Richtung Westen?
Ich lache nur darüber. Ah. Wir haben imperiale Bestrebungen. Mhm. Wir als Europäer, wir wollen dieses Europa Karls des Großen aufbauen, wir wollen den postsowjetischen Raum, wir wollen die Ukraine in die NATO, wir wollen die Zentralasiaten in die NATO, wir wollen am besten Georgien in die NATO haben. Ich meine, wer ist imperialistisch? Der Putin.
Ermöglicht durch Ihre Unterstützung. Vielen Dank.
Personen und Perspektiven. Bastian Barucka im Gespräch.
Herzlich willkommen, Alexander Rahr. Vielen Dank, dass Sie sich Zeit für ein Gespräch nehmen.
Danke, Herr Barucka, ich bin gerne hier.
Stell Sie kurz vor, Sie sind Osteuropa-Historiker, Politologe und Publizist. Sie sind Autor mehrerer Sachbücher, darunter Biografien über Gorbatschow, Putin und Medvedev. 18 Jahre lang arbeiteten Sie für die Deutsche Gesellschaft für Auswärtige Politik. Von 2004 bis 2015 saßen Sie im Lenkungsausschuss des Petersburger Dialogs und von 2012 bis 2015 waren Sie Projektleiter des Deutsch-Russischen Forums. Seit 2012 waren Sie zudem als Politikberater für die Wirtschaft tätig, unter anderem für den russischen Gaskonzern Gazprom. Seit 2022 sind Sie Vorsitzender der Eurasien-Gesellschaft hier in Berlin. Sie sind Träger des Bundesverdienstkreuzes. Ich möchte mit Ihnen über den Ukraine-Konflikt sprechen, aber vielleicht vor allen Dingen die deutsch-russischen Beziehungen, die mit diesem Konflikt eng verbunden sind, würde ich sagen auch. Und bevor wir vielleicht in den aktuellen Stand gehen und wie es gerade darum steht, nochmal zurückgehen, einen Schritt zurückgehen, auch für alle, die nicht so tief im Thema stecken. Wenn Sie sagen müssten, wer in der Ukraine eigentlich wofür kämpft, was würden Sie da antworten?
Da wird aber die Antwort sehr laut werden und sehr lang werden. Aber das tue ich gerade. Ich will nur vielleicht nochmal über meine Kompetenz ein Wort verlieren. Mhm. Ich sag heute immer, wenn meine Biografie vorgestellt wird, sie sagt ja vielen auch nichts mehr, diese ganzen Institute, viele gibt es ja auch gar nicht mehr, wo ich früher gearbeitet habe. Aber ich habe mein Wissen erworben durch eine 10-jährige Arbeit in amerikanischen Thinktanks. Mhm. Bis zur Rand Corporation in Amerika hat mir sehr viel geholfen im Leben, auch Dinge zu verstehen, auch von der Seite einer globalen Weltmacht wie die USA. Ich habe dann 20 Jahre lang in der Deutschen Gesellschaft für Auswärtige Politik ein Zentrum aufgebaut für Russland und nicht nur für Russland, sondern auch für Eurasien, für die Ukraine und Zentralasien. Also nehme ich mir schon das Recht, immer wieder zu sagen, ich bin kein Russland-Experte, sondern eben ein Experte auch für diese Länder. Und dann war ich auch in einem Think Tank der Ukrainer drin, in dem Yalta European Strategy, in dem Board, ja, das ja damals viel gemacht hat, um die Ukraine an die Europäische Union heranzuführen. Und letztendlich, ja, ich habe auch im Walder Club gewirkt, diesem großen Think Tank in Russland. Ich bin Ehrenprofessor an der Moskauer Diplomatenhochschule. Seit 2003, jetzt natürlich unterrichte ich dort nicht mehr, aber eine Zeit lang vor dem Krieg ja. Und in der Hochschule für Ökonomie, einer der renommiertesten Kaderschmieden in Russland. Also irgendwie kenne ich mich in der Elite Russland, der Ukraine, Deutschland, Amerika gut aus. Mhm. Entschuldigung, dass ich das so sage, aber ich will nur, wenn die Zuschauer nachher auch fragen, woher hat er seine Kenntnisse, wo ist seine Ausbildung, wo hat er seine soziologische vielleicht Herangehensweise an ganze Probleme, so wie ich sagen, dass ich versuche eben alle Kulturen mitzunehmen. Und jetzt zur Ukraine. Meiner Meinung nach hat Putin, damit fange ich an, einen großen Fehler gemacht, als er den Krieg so begonnen hat, weil er ist einer Fehleinschätzung erlegen. Und ich habe das aus unmittelbarer Nähe damals sowohl in der Ukraine als auch in Russland miterlebt, noch in der Zeit von Janukowitsch oder von Julia Timoschenko oder von den Präsidenten vor Zelensky, vor dem Krieg auch, dass die Russen eigentlich davon ausgegangen sind, dass die Ukrainer keine richtige Nation seien. und dass die Ukrainer eigentlich alle in ihrer Mehrheit nach Russland wollten. Mhm. Ich habe als jemand, der mehrmals die Ukraine bereist hat, richtig bereist hat, auch im Westen war, im Osten der Ukraine und sehr viel in Kiew, wusste ich, dass das nicht so ist. Die Ukrainer hatten seit 1991, wir können gerne die Sache noch vertiefen, weil sie auch wichtig ist, die Möglichkeit ergriffen, jedenfalls die Eliten, die neuen Eliten der Ukraine, eine Elitenbildung durchzuführen. Und aus der Ukraine, die praktisch eine russische Provinz war, da hat Putin recht, es war ja jahrhundertelang nur eine russische Provinz, aber aus der Ukraine ist ein Staat geworden. Und die Menschen, die dort seit 35 Jahren leben und studieren, dort geboren sind, sind Ukrainer. Mhm. Ja, und die stehen auch zu ihrem Staat. Das bedeutet nicht, dass die meisten dieser Ostukrainer antirussisch sind, wie die Westukrainer. Die Westukrainer sind historisch immer gegen Russland gewesen, weil sie von den Russen drangsaliert, erobert fühlten und so weiter und so fort. Aber es ist ein minimaler Teil der ukrainischen Gesellschaft oder der ukrainischen Nation, wenn man so will. Die Mehrheit ist mit der russischen Kultur sehr eng verbandelt und sehr eng verbunden. Und das will man hier heute gar nicht wahrhaben, aber das ist und bleibt auch so. Nur, sie wollen nicht in Russland leben. Sie wollen in ihrer Ukraine leben, in einer russischsprachigen Ukraine, mit der russischen Kultur, mit der russisch-orthodoxen Kirche, aber in der freien Ukraine. Und so war das immer in der Geschichte. Die Ukraine war ja ein Staat, der, ich sage das mal sehr salopp formuliert, von den Kosaken gegründet wurde. Und die Kosaken waren weder Russen noch Ukrainer. Das waren meistens entlaufene Bauern oder alte Militärangehörige, die nicht in der Leibeigenschaft in zaristischen Russland leben wollten, sondern nach Freiheit gedurstet haben und deshalb ans Schwarze Meer gegangen ist, wo der Arm des russischen Zaren oder der russischen Zarin, Jekaterina der Großen, die das hier alles damals auch als Novorossija begründet hat, sehr weit war. Und die haben natürlich ihren Quasi-Staat dort gebildet, aber einen Kosakenstaat. Russland freundlich meistens, zarenfreundlich, ja, wenn nicht, dann auch mal nach Polen hin orientiert oder später nach Österreich-Ungarn. Und das war schon eine andere Zeit. Aber die Ukrainer waren eigentlich doch immer ein Teil Russlands gewesen, aber ein Teil, der sich immer als das freie Russland betrachtet hat. Mhm. Mit ganz anderem Menschenschlag, mit einer anderen Elite. Und das, denke ich, hätte Putin und diejenigen, die in Russland an der Macht sind, begreifen müssen, bevor sie so einen Bürgerkrieg praktisch mit den Ukrainern angezettelt haben. Mhm. Ich kann auch viel erzählen, was da schiefgelaufen ist. Natürlich ist, Sie fragen, wer kämpft für was? Mhm. 19, Sie unterbrechen mich, wenn ich zu lange rede. Ja. Bitte tun Sie das, bitte. Ja, weil, aber das Thema ist in der Tat wichtig und die Frage ist nicht einfach.
Ja.
1991 zerfiel die Sowjetunion. Sie dürfen nicht vergessen, und ich wiederhole jetzt nicht das, was Putin gesagt hat. Ich habe das vor dem Putin alles miterlebt und auch selber immer geschrieben. Und das weiß auch jeder Historiker. 1991, wie gesagt, die Sowjetunion implodiert, aber im März 1991 gab es eine Volksabstimmung in der gesamten Sowjetunion über den Erhalt der Sowjetunion. Und da hat die absolute Mehrheit der ukrainischen Bevölkerung dafür abgestimmt, in der Sowjetunion zu bleiben. Praktisch der ganze Osten der Ukraine und der Westen der Ukraine nicht. Und da kann ich mich erinnern, gab es in der Westukraine natürlich schon Separatisten, Bewegungen, die weg von der Sowjetunion wollten. Und aus der Ideologie dieser Westukraine, die ja eigentlich nie richtig zu Russland oder zum russischen Zarenreich gehört hatte, mal zu Österreich-Ungarn, mehr zu Polen. Ja. Und diese Eliten haben plötzlich gesehen, sie haben die Chance, eine unabhängige Ukraine zu kreieren. Und diese Eliten haben dann aber auch gleich gesagt, wir schaffen es nicht, die gesamte Ukraine sozusagen zur neuen Ukraine zu machen. Wir sind sehr froh, wenn wir in der Westukraine praktisch bis nach Kiew es schaffen, einen eigenen nationalen ukrainischen Staat aufzubauen. Das war auch ein Ziel der ukrainischen Eliten gewesen. Nachher zerfiel aber die Sowjetunion, ein halbes Jahr später nach diesem Referendum. Niemand erinnert sich mehr an dieses Referendum. Und dann war das so, dass die gesamte ehemalige Sowjetrepublik Ukraine, wobei die ganzen Ostgebiete der damaligen sowjetischen Ukraine frühere russische Gebiete waren und von den russischen, eigentlich von den kommunistischen Herrschern Lenin, Stalin, Khrushchev an die Ukraine gegeben wurden, nicht um die Ukraine damit zu beschenken, sondern im absolut festen Glauben, dass die Ukraine, wenn sie so viele russische Gebiete sozusagen mit haben würde, nicht in ihrem Staatsterritorium, sondern auf dem Territorium einer Teilrepublik der Sowjetunion, dass diese Ukrainer dann niemals die Mehrheit bekommen könnten und niemals aus Russland weggehen würden, weil der Osten des Landes und das sind die zentralen Teile der Ukraine immer russisch waren und russisch geprägt waren, kulturell vor allen Dingen. Und so denkt Putin. Mhm. Und so denken auch viele Russen, dass das so sein muss. Aber es hat sich verändert. Der Krieg gegen die Ukraine begann, um das ganz zynisch zu sagen, für ahistorisch, ich bin da vorsichtig, aber viel zu spät. Mhm. Wenn die Russen vielleicht in den 90er Jahren versucht hätten, die Ukraine heim ins Reich zu holen, hätten sie es geschafft. Gab es keine ukrainische Armee, da gab es vieles nicht, was heute die Ukraine ausmacht. Aber nicht 35 Jahre danach, wo es schon eine ganz andere Generation von Ukrainern gegeben hat. Das wiederhole ich nochmal, Russen, ehemalige russisch sprechende Menschen, die sich aber mehr zur Ukraine hingezogen fühlen, wie die Kosaken früher, als zu einem russischen Staat. Vor allem Staat, mit dem sie nicht sympathisieren, weil er für sie zu autoritär ist und zu weit weg war.
Mhm. Jetzt höre ich in den Erzählungen, die Sie jetzt machen, weder so richtig NATO-Interessen als auch westliche Interessen. Also treffen da nicht aber auch NATO und Russland aufeinander in der Ukraine? Ist das nicht ein geopolitisches Schlachtfeld auf eine Art auch?
Sie sind ein bisschen gemein jetzt zu mir, weil Sie sind streng. Weil natürlich habe ich darüber noch nicht gesprochen, aber die Sache ist doch wirklich sehr kompliziert. Mhm. Und ich denke, dass die NATO natürlich eine der größten Rollen in diesem Konflikt gespielt hat. Mhm. Aber dann machen wir das andere Kapitel jetzt zu. Und dann haben wir die Geschichte der Ukraine abgehandelt. Mhm. Und dann reden wir über die NATO. Und da kommen wir aber in ganz andere Region hinein, ja, auch politisch. Die NATO ist ein Instrument des Westens, auch der Amerikaner, um geopolitisch in Europa weiterhin präsent zu bleiben. Hier muss ich sagen, weiß nicht, ob das unserem Publikum so bekannt ist, dass sogar in den 50er Jahren, kurz vor dem Tod von Stalin, die Sowjetunion Deutschland angeboten hatte, in der Stalin-Note sich wieder zu vereinigen. Mhm. Das ist immer Sinn der sowjetischen Politik auch gewesen. Deutschland als Partner, aber als neutralen Partner nicht in der NATO. Und damals haben die Amerikaner und die Briten gesagt, nein, Europa gehört praktisch uns. Wir teilen dieses Europa mit der Sowjetunion im Kalten Krieg und die Deutschen unter Adenauer bleiben in der NATO. Und auch Adenauer hat so gedacht und deshalb ist diese Idee damals überhaupt nicht diskutiert worden von einer Wiedervereinigung Deutschlands ohne NATO-Mitgliedschaft. Mhm. Dieselbe Frage kam wieder auf 1991 und zwar auch von Gorbatschow gestellt, vielleicht nicht in dieser dringlichen Form, aber auch von den sowjetischen Eliten damals. Bitte, wir sind für Deutschland, wir wollen Deutschland als unseren Lieblingspartner in Europa haben, aber außerhalb der NATO. Und damals war die deutsche Position genauso klar wie in den 50er Jahren. Nein, wir bleiben bei den Amerikanern, wir bleiben bei den Briten, bei den Franzosen. Wir sind Teil des Westens, wir sind sogar führender Teil des Westens. Also wir sind eigentlich ein Vorzeigeland in der NATO und bleiben der NATO und sind auch für die weitere Erweiterung der NATO. Und der Westen hat dann gesehen, die Sowjetunion ist schwach, ist keine Großmacht mehr. Man hat auch gesehen, dass die viele der ehemaligen Sowjetrepubliken auch große Lust verspürten, sich an den reichen Westen, materiell reichen Westen anzugliedern. Hat ja von dort ja auch viel bekommen. Die ganzen Mittel- und Osteuropäer wollten in die NATO und wollten die Europäische Union. Und dann ist die NATO eben automatisch erweitert worden, ohne Rücksicht auf Russland. Ich finde das einen Fehler. Auf der anderen Seite muss ich natürlich sagen, das war auch der Wunsch, nicht nur Eliten, sondern ich glaube, der größten Teile der Bevölkerung dieser Länder gewesen, sich der NATO und der EU anzuschließen. Genauso wie das in der Ukraine war das bis 2022 nicht der Fall, aber heute ist das der Fall. Und der Westen hat eine riesige Anziehungskraft auf diesen Teil des Ostens. Das Problem ist nur, dass Russland sich als Großmacht gesehen hat. Und sich auch nur als Großmacht versteht und gesagt hat, wir brauchen aber Sicherheitsgarantien, dass die NATO uns niemals angreift, dass wir nicht einen Krieg mit der NATO führen, dass wir eine Sicherheitszone haben oder eine Einflusszone, die uns gehört. Ukraine gehört zu uns, Weißrussland gehört zu uns, auch der Kaukasus gehört zu uns. Diese Länder haben im Westen nichts zu suchen, die gehören zu uns. Und das ist das Selbstverständnis der Russen. Aber es entspricht auch ihren Sicherheitsinteressen. Und zu sagen, wir sind gegen die NATO-Erweiterung damals gewesen. Die Russen haben aber trotzdem, ob unter Jelzin, zuerst unter Gorbatschow, dann unter Jelzin und dann unter Putin und Medvedev und dann wieder Putin, die NATO-Osterweiterung eigentlich geschluckt. Die erste NATO-Osterweiterung auf Polen, Ungarn und die Tschechoslowakei, dann Tschechien und Slowakei, dann auf die baltischen Staaten, Rumänien, Bulgarien. Sie werden sie auch schlucken, die NATO-Osterweiterung auf den Westbalkan. Aber sie werden alles dran setzen, zu verhindern, dass ehemalige Republiken, also ehemaliges Staatsgebiet der Sowjetunion und des Russischen Reiches, im russischen Verständnis, dass diese Teile irgendwann mal Teil der NATO werden, Mitglieder der NATO.
Und dazu gehört die Ukraine?
Dazu gehört der Osten der Ukraine. Mhm. Dazu gehört der große Teil der Ukraine. Mhm. Und deshalb wird Russland dagegen immer vorgehen, solange Russland Kraft hat und Macht hat. Das ist das Selbstverständnis. Also für seine nationale Idee, nationale Interessen zu kämpfen, ist für die Russen wichtiger als die Demokratie. Mhm. Das muss man sehen. Und unser Fehler im Westen, ein großer Fehler war es gewesen. Jetzt habe ich diese russische Linie beschrieben. Kann ja jeder jetzt sehen, wie er damit klarkommt. Sie ist schwierig, kompliziert. Aber der Westen hätte unbedingt aus Sicht vieler kluger Köpfe damals, wie Kissinger, wie Genscher, viele anderen, mit denen ich, Brzezinski auch übrigens, ja, die haben alle gesehen, wir können die Russen nicht bis zum Wahnsinn reizen. Wir müssen irgendwann eine Verständigung suchen. Eine Friedensordnung für Europa war möglich. Mhm. Sie war möglich gewesen in den 90er Jahren. Und sie wurde von den Russen gewollt. Ich habe selber daran gearbeitet, sowohl auf russischer Seite, also vor allen Dingen in der deutschen Gesellschaft für Politik und bei den Amerikanern. Es ging darum, eine gemeinsame Sicherheitsordnung von Amerika, inklusive Amerika, Kanada, ganz Europa, der ganze OSCE-Raum bis nach Russland hinzubekommen. Ein Europa von Lissabon, Vladivostok. In der EU arbeiteten auch deutsche Politiker und westeuropäische Staaten an dieser Idee. Prodi hat sich auch entwickelt. Zuerst mit Putin sogar im Jahr 2000. Sie war gut, das war die richtige Idee. Wir hätten das hingekriegt. Es gab vier unterschiedliche Räume, Sicherheitspolitik, Kultur, Wirtschaft und Informationsraum, wo wir immer zusammen näher zusammenkamen. Wir hätten dieses Europa hinbekommen. Aber nein, letztendlich spielte natürlich amerikanische Geopolitik hier eine besondere Rolle. Und ich würde sagen, die Arroganz und die Hybris vieler westlicher Politiker und Eliten, mhm, die gesagt haben, nein, wir bauen dieses Europa nach den Maßstäben des ehemaligen Heiligen Römischen Reiches von Karl dem Großen auf und Russland hat nichts mehr zu sagen. Russland ist ein Land, das verloren hat im Kalten Krieg, war unser Feind, der muss praktisch besiegt werden, auch durch die Erweiterung der NATO. Und dann erinnern wir uns an die Rede Putin 2007 in München, wo er die erste Warnung gemacht hat.
Bei der Sicherheitskonferenz, oder?
Genau, bei der Sicherheitskonferenz, wo er gesagt hat, wenn ihr die NATO weiter erweitert, wird es zu einem riesigen Konflikt kommen. Und als Experte habe ich das immer wieder gesagt. Aber ich kann mich auch daran erinnern, wie die Diskussion verliefen. Leute, die das gesagt haben, dass wir in Gefahr laufen, einen großen Konflikt mit Russland zu bekommen, haben nur gelächelt und abgewunken und gesagt, was willst du denn? Russland interessiert niemanden mehr. Russland ist eine abgewirtschaftete ehemalige Großmacht. Die haben nichts zu sagen. Die sollen froh sein, wenn sie noch nicht weiter zerfallen. Die haben noch keine Atomwaffen, gar nichts. Das war unsere Fehleinschätzung. Und viele leben auch heute noch in dieser Fehleinschätzung, dass man das alles machen kann, weiter erweitern kann. Die Armenier reinholen, die Moldau reinholen, die Ukraine in die NATO und dass Russland das alles einfach so schlucken wird. Mhm. Ja, das kann alles Erfolg haben, wenn Russland geschlagen wird. Aber danach sieht's nicht aus. Und das ist aus meiner Sicht historisch nicht möglich. Eine Atommacht kannst du nicht besiegen. Mhm. Und deshalb ist eigentlich die Alternative zu diesem Szenario eigentlich nur der Dritte Weltkrieg. Mhm. Und ein Atomkrieg, den ich nicht will, den, glaube ich, die Mehrheit der Menschen nicht wollen, vor dem wir aber, ich möchte davor warnen, dass diese Situation sehr schnell eintreten kann, wenn wir nicht aufpassen. Mhm. Wenn die Konfrontation so eskaliert, dass es kein Zurück mehr gibt.
Mhm. Jetzt haben Sie ja, also ich habe immer noch in Erinnerung, dass es ja auch offiziell ausgesprochene geopolitische Empfehlungen in amerikanischen Thinktanks, ich denke da an Stratfor und einen Herrn Friedmann, die gesagt haben, also es ist unser Ziel, die Partnerschaft zwischen Russland und Deutschland zu verhindern, weil russisches Rohstoffe und deutsche Technologie zusammen wären eine Bedrohung auch für die amerikanische Vorherrschaft. Ist das eine Mitmotivation, Teilmotivation, sozusagen zu versuchen, Russland und Deutschland auseinanderzuhalten?
Ja. Mhm. Ja, aber das ist, denke ich, nicht das Entscheidende.
Okay.
Aber es ist die Sichtweise der anglosächsischen Eliten, also der Amerikaner und der Engländer, deren Geheimdiensten, deren Thinktanks, ja, das ist so. Und viele Präsidenten und Premierminister in diesen beiden Ländern. Und die haben und sehen sich weiterhin als die beiden Mächte, vor allen Dingen die Amerikaner, die in Europa drei Kriege gewonnen haben. Den Ersten Weltkrieg, den Zweiten Weltkrieg und den Kalten Krieg. Mhm. Und ein Land wie Russland hat den Zweiten Weltkrieg zwar halt mitgewonnen, aber den Kalten Krieg verloren. Und deshalb hat aus amerikanischer Sicht, aus Sicht dieser amerikanischen Eliten oder dieses tiefen Staates, der so denkt, ja, Thinktanks, Medien, Bürokratie, Beamtenschaft und so weiter, auch viele Unternehmer, hat Russland keine Daseinsberechtigung in Europa. Ein Riesenfehler, ein strategischer Fehler, den schon Napoleon gemacht hat, den Karl XII. Gemacht hat, als er Russland angegriffen hat und vor allen Dingen Hitler gemacht hat. Und das darf sich nicht wiederholen. Es darf sich nicht wiederholen. Mhm. Russen sind das größte Land der Welt, immer noch, trotz des Zerfalls 91, ein riesiges Volk und vor allen Dingen bis auf die Zähne bewaffnet mit einer eigenen Zivilisation. Man muss sich mit Russland einigen. Und ich will nur eine Bemerkung nochmal machen. Also der Trump sieht das nicht so. Mhm. Und das wäre eigentlich die große Chance von Putin gewesen, die Sache zu verändern, zu seinen Gunsten. Weil Trump sieht das ganz bestimmt nicht so. Und viele Leute, die ich auch in Amerika kennengelernt habe, ich habe ja bei den Amerikanern auch gearbeitet, bei Reiter Freies Europa, denken nicht so, wie wir beide das zuvor besprochen haben. Die sagen, nein, Russland gehört eigentlich schon zu Europa, aber es muss sich den Amerikanern unterwerfen. Mhm. Aber die sind drin. Und zwar, damit sie auch die Deutschen ein bisschen kontrollieren. Aber wir müssen mit den Russen Freundschaft pflegen. Oder die Franzosen in Schach halten. Nur denken ja die Amerikaner. Und ich glaube auch die Deutschen unter Kohl und unter Schröder haben gedacht, wir müssen mit den Russen eigentlich eine europäische Allianz machen, damit die Amerikaner uns nicht zu sehr kontrollieren und uns nicht zu sehr unter Druck setzen. Das hat auch eine Rolle gespielt damals. Und heute sagt Trump, wir brauchen die Russen in einem möglichen Krieg gegen China in einigen Jahren oder Jahrzehnten. Und wir wollen lieber Russland an unserer Seite haben als ein chinesisch-russisches Militärbündnis, das uns dann tatsächlich bedroht und das möglicherweise stärker ist als die NATO. Das wollen wir nicht. Mhm. Und deshalb hat der Trump bis zuletzt, und ich glaube, dass er das immer noch tut, für einen, sagen wir mal, Separatfrieden der Amerikaner mit Russland geworben, über die Köpfe der Europäer, um das durchzusetzen. Mhm. Und die Chance für einen solchen Frieden besteht weiterhin, weil die Amerikaner stark genug sind, das durchzusetzen. Das Problem ist in diesem Fall Europa, das die Ukraine kämpfen sehen möchte, um zu siegen, um Russland zu besiegen, was nicht funktionieren wird. Was nicht funktionieren wird.
Auf Kosten von Menschenleben natürlich.
Auf Kosten der jungen Generation der Ukrainer sind bestimmt 300 bis zu 300.000 Tote inzwischen zu beklagen. Die diese Zahlen aus der Ukraine kriegt man ja viel schneller als die aus Russland. Es ist ja nichts mehr zu verheimlichen. Es ist schlimm, was in beiden Ländern passiert, wie viel Tote es dort gibt. Also ich schätze, vielleicht 700.000, vielleicht 800.000, vielleicht 1 Million Tote einer Generation. Sind im Alter meines Sohnes Schrecklich. Ich kann manchmal gar nicht darüber reden. Aber gut, der Trump, vielleicht wollen die Amerikaner, ob es jetzt Trump ist oder die amerikanische Administration, doch den Frieden schneller als wir denken. Das Problem, dachte ich, sind die Europäer.
Darf ich ganz kurz
einhaken? Und die Russen.
Darf ich ganz kurz einhaken, weil das erscheint mir deshalb nicht plausibel, weil Trump hat vor seinem Amtsantritt zu sozusagen Wahlzeiten gesagt, er würde innerhalb von 24 Stunden Frieden schaffen. Das war so noch so ein Spruch von ihm in der Ukraine. Jetzt ist er ja einige Jahre im Amt, er hat es nicht gemacht. Warum nicht?
Ach.
Oder war es nur Wahlwerbung?
Erstens mal hat er das versucht, aus meiner Sicht. Mhm. Er hat's versucht. Und die Amerikaner haben das versucht. Er hat die amerikanischen Eliten eigentlich auf diesen Weg gebracht, auch die amerikanische Wirtschaft, dass sie gesagt haben, wir sollen Russland nicht tot sanktionieren, sondern wir wollen mit denen zusammenarbeiten. Er hat's geschafft. Und hier komme ich wieder zu dem einen Satz, den ich auch nur sagen musste. Da liegt die Schuld bei Putin. Mhm. Der Putin hatte vor einem Jahr in Anchorage, in Alaska, als der Trump ihm den roten Teppich präsentiert, er konnte praktisch damals mit Amerika über alles reden. Und es war sogar vereinbart, dass man dort einen Friedensabschluss unterzeichnet. Der Trump hatte den schon mitgebracht. Und danach hätte es ein ganz wichtiges Wirtschaftsgespräch geben sollen, wo schon russische und amerikanische Businessleute nach Alaska eingeflogen sind, die dort im Raum saßen und warteten auf Putin und Trump. Und man hätte dort Sensationelles erreicht, sensationelle Dinge. Zum Beispiel also diesen Tunnel zwischen Amerika und Russland hätte man dort angefangen zu bauen. Man hätte die Sanktionen aufgehoben, was Russland sehr geholfen hätte. Man hätte die Europäer überstimmt. Man hätte vor allen Dingen vielleicht auch etwas mit der Nord Stream Pipeline gemacht und das an die Amerikaner verkauft, damit die Amerikaner diese reparieren, die sie wahrscheinlich selbst unter Biden kaputt gemacht haben, erschossen haben und jetzt wieder aufrichten wollen, um im Gasgeschäft zusammen mit den Russen profitieren. Und es waren sehr viele Vorteile, die Russland einfach gesehen hat. Und Putin wusste aber, er kann den Krieg so nicht beenden.
Warum nicht?
Warum nicht? Gute Frage. Ja. Ich hätte als Berater Putin natürlich für den sofortigen Frieden plädiert.
Ja.
Und ich glaube, dass Leute wie Kirill Dmitriev und andere Berater von ihm das gesagt haben. Mhm. Aber Putin hat sich dann überlegt, was habe ich gewonnen? Ich meine, ich habe ja den Krieg angefangen, um eine NATO-Mitgliedschaft der Ukraine für immer zu verhindern.
Ja.
Und er konnte nicht sicher sein, dass er hier Erfolg haben würde, weil die Europäer und vor allen Dingen auch die Ukraine noch stark genug waren zu sagen, wir wollen, wenn keine NATO, dann eine Sicherheitspartnerschaft zwischen der Ukraine und bestimmten Ländern. Die Briten wollten unbedingt eine solche Partnerschaft, strategische Militärpartnerschaft mit den Ukrainern aufbauen. Die Deutschen wollen das jetzt heute. Das ist quasi dasselbe, als wenn die Ukraine NATO-Mitglied wäre. Sie wird Allianzen haben und ein stehendes europäisches Heer auf ukrainischem Boden. Und der Putin hat alles gemacht, um das zu verhindern, um die Ukraine zu entmilitarisieren. Aber er hätte es nicht erreicht. Er hätte dieses Ziel nicht erreicht. Dann wollte er eine Entnazifizierung, im Grunde genommen Entnazifizierung bedeutet im russischen Sprech Regime Change. Zaluzhny, der Zelensky, alle wären geblieben. Und niemand, die hätten sogar mit dem Putin verhandeln müssen, wollte er nicht. Er dachte damals, er sei noch zu stark. Er wollte auch dann sein Minimalziel, was eigentlich ein Maximalziel ist, aber sein Minimalziel erreichen, was er heute auch noch will, diese vier Regionen und vor allen Dingen den gesamten Donbass, der immer noch nicht erobert ist, nach Russland hinzubekommen und wenigstens bis zum Dnieper vorzudringen. Saporozhye und Cherson wieder einzunehmen, Städte, wo Russland, in Cherson waren ja die Russen ja schon da, sie sind ja dann 22, haben sie wieder zurückgezogen, aus Kiew zurückgezogen. Für Putin ist das eine Schmach, die wieder gut zu machen ist. Er hat viel Territorium, das er schon erobert hatte, verloren. Und er persönlich kann jetzt nicht aufhören. Das Problem ist, dass in Russland ein Mensch über alles entscheidet. Er entscheidet viel mehr als Trump in Amerika oder Merz in Deutschland. Und von ihm hängt das ab. Wenn der Putin das so will, dann wird das so gemacht. Wenn er das anders möchte, wenn er morgen entscheidet, ich mache jetzt schnell Frieden mit Trump, weil ich nicht mehr gewinnen kann, wenn die Leute ihn überzeugen, dass das jetzt wirklich notwendig ist, dann ruft er den Trump an, am nächsten Tag treffen sie sich, dann unterschreibt er alles. So sehe ich das.
Vielleicht ist es jetzt schon da drin, aber Sie haben vor 3 Jahren mal Folgendes gesagt. De facto ist die Ukraine schon in der NATO. In einem Interview. Warum, aber vielleicht ist es die Sackgasse, von der Sie sprechen, weil ich meine, klar ist wahrscheinlich auch Putin, dass er militärisch gegen die NATO keine Chance hat, aber trotzdem kämpft er weiter. Geht es da drum um diese Gesichtswahrung, von der Sie gerade sprechen, oder um diese Sackgasse, in der er sich befindet, oder warum weiterkämpfen?
Naja, ich sehe das nicht als Sackgasse, weil im Grunde genommen ist die russische Armee trotzdem, jetzt vergessen Sie, was hier alles im Westen tagtäglich beschrieben wird von der Niederlage Russlands. Vergessen Sie auch, was in Russland über den großen Sieg Russlands geschrieben wird. Sehen Sie das alles objektiv. Versuchen Sie, beide Seiten zu verstehen, Informationen zu erarbeiten. Die russische Armee ist natürlich stärker als die ukrainische. Die Ukrainer trocknen aus. Und das Ziel Putins ist jetzt, den Krieg so lange zu machen, bis die ukrainische Armee kapituliert. Und wenn sie kapituliert, kann er durchziehen bis nach Kiew. Und dann kann er wirklich Bedingungen stellen. Aber noch ist die Armee da und kämpft mit Hilfe westlicher, vor allen Dingen deutscher Waffen.
Ja.
Was natürlich die Eliten in Moskau rasend macht. Darüber reden wir, was da die Konsequenz noch sein könnte. Schlimme Konsequenzen bis hin zu einem Atomschlag gegen NATO-Territorium, um das zu unterbinden. Diese Gefahr sehe ich. Ja, und Russland ist in der Lage, das zu machen. Es hat die Waffen, die die Ukraine nicht hat, muss man einfach alles strategisch sehen. Ja, aber die Situation ist halt so, dass nichtsdestotrotz Putin eines nicht erreichen wird, aus meiner Sicht, dass die Ukraine entmilitarisiert wird, wie er das wollte. Die Ukraine wird im Best Case für ihn, ja, gesichtswahrend für Putin, wie Sie gesagt haben, was auch stimmt, geteilt. Die Gebiete, die heute unter russischer Kontrolle stehen, werden russisch. Und der Rest der Ukraine, was immerhin noch 80% des Territoriums sind, bleiben ukrainisch. Und die Ukraine wird auch von den Amerikanern Sicherheitsgarantien bekommen, was Putin nicht möchte, aber es wird kommen, und zwar in Form von Bündnissen, individuellen Bündnissen mit Staaten, mit Armeen anderer Nationen. Das, glaube ich, wird kommen, weil ich nicht glaube, dass die Ukraine in der Weise zusammenbrechen, dass die Russen bis nach Lwów oder bis an die polnische Grenze durchmarschieren und wirklich die Ukraine völlig entmilitarisieren oder ihnen alle Waffen abnehmen können, wie das der Putin im Jahre 22 noch gedacht hat, machen zu können.
Aber angesichts, also zwei Sachen, angesichts dieser militärischen, sag ich mal, Kräfteverhältnisse, ist es richtig, dass ohne die Unterstützung der Amerikaner, aber auch der Europäer, die Ukraine frühzeitig hätte kapitulieren müssen und sagen müssen, wir haben keine Chance?
Das ist eine schwierige Frage, die Sie stellen, und ich kann sie ehrlich gesagt nicht beantworten, weil ich der Meinung war, wie viele Experten, dass die Ukraine damals, als der Angriff Russlands passierte, die Russen standen ja kurz vor Kiew. Sie haben nachher Kiew nicht versucht zu erobern, aber sie standen dort. Ich meine, sie hatten eine solche Übermacht. Und alle sind davon ausgegangen, dass die Kämpfe dort massiv sein würden. Ja. Und sie hatten ja praktisch die Landbrücke zur Krim in wenigen Stunden hergestellt, die Russen. Darf man auch nicht vergessen. Ja. Also eine im Süden der Ukraine war das eine sehr erfolgreiche militärische Operation, die natürlich moralisch aus westlicher Sicht absolut verwerflich ist. Es war ein Angriffskrieg. Aber ich rede jetzt wie ein Stratege. Also für die Russen hat sich das sehr, sehr, sehr gelohnt. Und als Experte muss man damals sagen, lieber nicht kapitulieren, aber lieber Frieden schließen. Und der Frieden, denke ich, so wie man das heute sieht, war in Istanbul und in Minsk, wo die Verhandlungen stattfinden, doch möglich. Den wollten, denke ich, weder Russland noch die Ukraine richtig. Aber bei einigem, wenn sie gewusst hätten, wohin sich der Krieg noch entwickeln würde, über die ganzen Jahre hinweg, bis in das 5. Jahr, vielleicht morgen in das 6. Jahr hinein, denke ich, hätten beide damals den Frieden gesucht, jedenfalls ein Abkommen. Die Russen hätten den Donbass so oder so bekommen damals, sie wären nicht abgezogen, was die Ukraine natürlich auch nicht tolerieren wollte, aber die Krim wäre anerkannt worden von der Ukraine eben als Teil Russlands mit der Zeit. Nicht sofort, aber mit der Zeit. Die Kämpfe hätten aufgehört und wahrscheinlich hätten 500.000 Menschen, junge Soldaten, ihr Leben behalten. So einfach ist das. Mhm. Aber es ist tatsächlich auch so, dass es bekannt, dass der Westen dann durch den Rückzug Russlands aus Kiew und auch anderen Gegenden plötzlich gedacht hat, die Geheimdienste der westlichen Länder, Russland ist besiegbar. Das war die Fehleinschätzung. Genauso wie Putin davor die Fehleinschätzung hatte, er kann die ganze Ukraine überrennen. Und so entwickelte sich der Krieg dann über Jahre.
Und warum der Rückzug Russlands aus diesen Gebieten?
Weil Russland aus meiner Sicht, ich bin kein Militärexperte, gesehen hat, dass es die Ukraine auf diese Art und Weise nicht erobern kann, dass die ukrainische Armee nicht aufgibt. Es gab ja Appelle an die Führungsspitze der ukrainischen Armee aufzugeben und nach Russland überzulaufen. Manche in Russland dachten, dass das passieren würde. Das wäre natürlich ein Riesenerfolg Russlands gewesen, dass die ukrainische Armee sich wieder der Roten Armee angeschlossen hätte, sie genannt hätte. Aber es war eine richtige Illusion, so zu glauben. Die Ukrainer haben angefangen zu kämpfen und Widerstand zu leisten, vor allen Dingen die Bevölkerung. Die Bevölkerung in Bucha auch und in anderen Städten, in Charkow, in Kiew, gab es plötzlich Wehrposten. Die Leute griffen an die Waffen und schossen auf die russischen Okkupanten, wie sie nannten, auf die russischen Soldaten. Es gab viele Tote. Und die Russen haben auf dem Militärflughafen von Kiew damals in dieser Nacht- und Nebelaktion, muss man sagen, wo man dachte, man fliegt mit Hubschraubern rein und bringt da die besten Kräfte, die besten Fallschirmjäger und die besten Elitekämpfer in die Ukraine und sie besetzen einfach so Kiew, fahren da mit dem Bus oder mit ihren Jeeps irgendwo in die Stadt und nehmen den Selenskyj fest, wie das in Afghanistan 1979 beim Einmarsch der Sowjetunion ja gelungen ist, ja. Mhm. In dem Fall ist, oder in Georgien 2008, ja, bei dem Fünf-Tage-Krieg, wo die georgische Armee auseinandergelaufen ist, sich sofort ergeben hat. In der Ukraine ist es nicht passiert. Und das war die Fehleinschätzung der russischen Seite gewesen. Dann sind die Russen abgezogen. Aber dann kam die westliche Fehleinschätzung in dem Glauben, aber jetzt wird Russland besiegt. Und dann fing man an, die Ukraine mit Waffen auszurüsten, mit allem Möglichen, was es gab. Aber es gab keine tatsächlichen großen Errungenschaften der Ukrainischen. Aber die Ukraine halten seitdem die Front. Mhm. Ja, aber sie kommen auch nicht weiter. Die werden die Krim nicht wieder erobern. Ich sage sogar voraus, wenn irgendwelche ukrainischen Bataillone oder Divisionen irgendwie auf der Krim landen sollten, wie das manchmal in den Westin-Medien heute steht, wird Russland Atomwaffen einsetzen, weil die Krim inzwischen ganz fest zum Bestandteil, jedenfalls in der Sicht der Russen, zu Russland gehört. Mhm. Und sie werden laut ihrer Doktrin mit Atomwaffen kämpfen, auch gegen die Zivilbevölkerung. Gott bewahre. Und ich will nicht als zweiter Karaganov jetzt gelten, der das alles in den russischen Medien herausposaunt. Aber man muss ja offen und sagen, wie die russische Doktrin ist, wie die russischen Befindlichkeiten sind, wo die Möglichkeiten der Russen so sind. Und deshalb, auf Ihre Frage zu antworten, damals hätte man den Frieden schließen müssen, um Schlimmeres zu verhindern. Und jetzt ist immer noch die Möglichkeit da, Frieden zu schließen, eine Art Abkommen zu schließen, wo alle ihr Gesicht wahren, wie zynisch das auch klingt, um noch Schlimmeres zu verhindern. Und das noch Schlimmere ist dann ein Atomkrieg.
Ich gehe immer davon aus, dass in der Politik nichts zufällig passiert. Ja. Weshalb ich sozusagen mit dieser These, das war ein Fehler, vielleicht, es könnte aber auch sein, dass es gewisse Vorteile hat, diesen langen und sehr, sehr opferreichen Krieg zu führen. Also es gibt auch Aussagen amerikanischer Politiker, dass zum Beispiel natürlich eine Schwächung Russlands geschieht, umso länger dieser Krieg dauert. Sie müssen aber keine jungen Männer in diesen Krieg schicken. Also ich frage mich mal, was sind noch die Hintergründe oder die Interessen, die da liegen, warum dieser Krieg so lange geführt wird? Können Sie das nachvollziehen, dass da vielleicht auch was willentlich passiert, bewusst passiert?
Sie haben einen interessanten Gedanken geäußert. Ich würde das nicht so sehen. Mhm. Ich glaube, dass sich Russland und die Ukraine in einem Abnutzungskrieg festgefahren haben. Mhm. Die vielen Toten, ja, die sind es nicht wert. Wenn es da eine versteckte, heimliche Strategie oder Taktik gab, so ist sie verwerflich aus meiner Sicht, ja, weil die Opfer zu groß sind. Zweitens, ich glaube, dass die, ich Putin war ja sehr erfolgreich im Laufe seiner, wie alt, der ist ja schon 26, 27 Jahre, wenn man 99 nimmt, an der Macht. Er hat ja den Tschetschenienkrieg gewonnen. Er hat den Georgienkrieg gewonnen. Er hat vieles erreicht für Russland. Er hat aus Russland ein Energieimperium gemacht. Sehr erfolgreicher Staatslenker und Staatsführer. Und deshalb wird er ja auch in Russland sehr gemocht. Aber jetzt hat er gravierende Fehler gemacht, die er nicht zugeben möchte, weil sie auf seinem Mist gewachsen sind, auf einen Glauben an die Stärke des eigenen Militärs. Das russische Militär scheint nicht so stark zu sein. Und natürlich die Geheimdienste, die versagt haben in der Ukraine. Man hat ja damals alles dran gesagt, um ukrainische Politiker zu korrumpieren, damit sie die Tore in die Städte öffnen und sowas. Teilweise ist es geglückt, aber teilweise nicht. In Kiew eben nicht. Da wurden die Elitesoldaten mit Feuer empfangen und nicht mit Blumen, wie das möglicherweise antizipiert war. Und deshalb denke ich, nein, der Krieg ist festgefahren. Er ist festgefahren und man weiß nicht mehr, alle wollen eigentlich den beenden, weil es zu lange dauert, aber nicht ohne Gesichtsverlust. Mhm. Und Putins Taktik, ja, man kann nur eines sagen, wieso wird der Krieg so lang geführt? Weil Putin halt stur ist. Und hier doch seinem Prinzipien treu bleibt, das wird jetzt für westliche Ohren völlig fremd klingen, aber es ist so, er schont die Zivilbevölkerung. Mhm. Er schont die Zivilbevölkerung. Es gibt meines Wissens, vielleicht sind das jetzt ein bisschen mehr, aber 13.000 oder 14.000 tote Zivilisten seit 22 in der Ukraine zu beklagen, das ist eine große Zahl. Aber die Zahl ist genauso hoch wie die Zahl der Toten, die es im Donbass-Konflikt zwischen 2014 und 2022 gegeben hat. Ja. Mhm. Und also es ist im Vergleich zu Gaza, im Vergleich zu anderen Kriegen, die stattfinden, ja, im Mittleren Nahen Osten, es ist ja kein Vergleich, es sind die Opfer niedrig. Und der Sinn des Ganzen hier besteht Putins Taktik natürlich darin, so lange zu arbeiten, bis die ukrainische Armee überläuft, bis die ukrainische Armee vernichtet ist, kapituliert ist. Und dann glaubt er, dass er dann die Bevölkerung auch rüberkriegt auf seine Seite, indem er sie heute auch noch schont. Dass viele Leute sagen, naja, er hat uns ein paar Häuser hat er zerstört, Krankenhäuser sind auch zerstört worden, Kindergärten, all das ist passiert, Kollateralschäden, werden die Russen sagen. Aber man hat keine richtigen Städte zerbombt oder das, was ist sehr zynisch, was ich jetzt sage, aber so denkt man wahrscheinlich irgendwie in Militärkreisen und zu sagen, deshalb wird der Krieg so geführt, wie er jetzt geführt ist. Wir können nicht Volldampf machen, wir können keine Atombomben abwerfen, wir können nicht andere Waffen abwerfen, weil wir dann die Ukraine für Jahrhunderte verlieren. Und auch den Westen und die westliche Unterstützung. Und ich bin sicher, dass er mit den Chinesen, mit dem Xi Jinping so redet. Oder mit dem Modi in Indien. Und denen sagt, ich führe Krieg. Und die sagen, ja, für Krieg, es ist nicht schlecht, wenn du den Westen schwächst. Mhm. Weil der Westen so arrogant gewesen ist in den letzten Jahrhunderten. Wir verändern die Weltordnung. Xi will das ja auch. Er will russische Unterstützung auch für Taiwan haben. Aber letztendlich sagen die ihm ganz bestimmt, ja, und das höre ich auch immer wieder, übrigens auch in Quellen, meinen Quellen woanders, nicht nur in Deutschland, die sagen, dass die Chinesen wieder sagen, aber die ganz schweren Waffen, die werdet ihr nicht nutzen, weil das wird dann zu einem schlimmeren Ursachen, Folgen haben. Wir werden dann auch vielleicht involviert werden in Kriegshandlungen, die wir nicht wollen. Also kämpft schön ruhig weiter. Wieder zynisch gesprochen, wie Gladiatoren vor unseren Augen. Wir beobachten euch, die Europäer beobachten euch, aber ja, kein dritten Weltkrieg.
Hm. Ich komme mal in die aktuelle Gegenwart. Vor circa einem Monat war die Ukraine-Wiederaufbaukonferenz in Danzig. Da war auch Herr Merz. Der hat da gesprochen und ich will ihm mal ein paar Aussagen präsentieren, die er gesagt hat und würde mal gerne wissen, was Sie davon halten. Er sagte, die Ukraine ist in einer neuen Position der Stärke. An Russland sendete der Kanzler eine klare Botschaft, Russland werde diesen Krieg nicht gewinnen. Man sei bereit, den Druck auf die bereits angeschlagene russische Wirtschaft zu erhöhen. Die Zeit ist gekommen, um in Verhandlungen einzutreten, die Frontlinie einzufrieren und das Töten zu beenden. Was sagen Sie zu diesem, also neue Stärke der Ukraine, russische Wirtschaft unter Druck und die Zeit ist gekommen, um zu verhandeln?
Teilweise stimmt das. Mhm. Aber der Beginn dieser Aussage ist propagandistisch. Mhm. Das ist eine Durchhalteparole, mehr nicht. Die Ukraine werden Russland nicht schlagen können. Noch einmal will die Argumente nicht wiederholen. Die Russen haben ganz andere Waffen. Die eigentliche Elitetruppen der Russen stehen möglicherweise in Sibirien an den chinesischen Grenzen gar nicht eingesetzt im Krieg. Es kämpfen ja eher Freiwillige an der Front und Sträflinge im großen Stil und sterben auch. Also die Russen haben riesige Reserven noch in der Hinterhand. So muss man einfach sehen. Ja, Russland hat seine Luftwaffe gar nicht eingesetzt. Mhm. Russland hat seine U-Boote gar nicht eingesetzt. Das sind doch die Kampfmaschinen, die dieser Staat hat.
Aber warum setzt man diese Stärke nicht ein?
Weil der Putin keinen Krieg führen will.
Sondern eine Sonderoperation.
Eine Sonderoperation. Sein Ziel ist jetzt, ist gewesen, die Ukraine praktisch zu erobern mit den Panzern, die da rumgefahren sind, ohne zu kämpfen. Mhm. Er dachte, die laufen alle zu Russland über, ist nicht passiert. Und jetzt hofft er darauf, dass die ukrainische Armee früher oder später so ausgelaugt ist, dass sie kapituliert. Und dann übernimmt er Teile der Ukraine. Mhm. Und wenn er die großen Waffen einsetzt, haben wir eben besprochen. Mhm. Dann kommen die Chinesen und sagen, das war aber nicht abgesprochen, unsere Unterstützung verlierst du dann. Und China ist ein Verbündeter Russlands. Ja. China ist Gateway Russlands in die Weltwirtschaft. Ohne China kann Russland nichts mehr kaufen, nichts mehr verkaufen. Und dann wird der Wirtschaft Russland sehr schlecht gehen. Mhm. Praktisch hängt Russland schon am Tropf China. Also übrigens auch ein Moment, wo ich dem als Berater von Putin ihm sagen würde, jetzt schau doch in welche Richtung das geht. Russland kann doch sich doch nicht so abhängig machen von China in für die nächsten Jahre oder Jahrzehnte. Aber diesen Weg wird Russland gehen. Mhm. Ja, und was war Ihre Frage?
Genau,
mit dem März. Der März hat in der Weise dann zum Schluss recht, weil er das sagt, was eigentlich die Menschen in Europa, auch in Deutschland, von ihm hören wollen. Hört auf zu schießen.
Ja.
Macht endlich Frieden.
Ja.
Und er sagt es ja auch richtig. Es muss ein Waffenstillstand kommen. Die Front muss, er sagt auch nicht mehr, dass die Ukraine ihr ganzes Territorium wieder gewinnen muss. Mhm. Oder die Krim. Das sollte er auch lieber nicht tun, weil damit, er muss aus meiner Sicht das tun, was Deutschland historisch immer geleistet hat. Eine Vermittlerrolle, obwohl das sehr schwierig ist, in diesem Konflikt als europäische, sage ich mal, Großmacht heute. Frankreich ist keine Großmacht mehr. Deutschland ist noch Großmacht in Europa, trotz Fußball. Ja, im Vergleich zu allen anderen. Mhm. Wir sehen ja, dass die Amerikaner sich loslösen von Europa. Sie haben andere Interessen. China, Lateinamerika, Mittlerer Osten, die werden in Europa nicht die erste Geige jetzt spielen. Die überlassen das den Engländern, den Franzosen, den Deutschen. Und ich finde, ja, man kann auf Abschreckung setzen. Wenn wir verteidigen die Ukraine, obwohl aus meiner Sicht die Ukraine auch nicht dieser große demokratische Staat ist, der in unserem Wertesystem lebt. Aber okay, wir verteidigen die Ukraine, weil wir unser Wertesystem verteidigen. Das ist alles deutsches Interesse, kann ich alles voll nachvollziehen. Aber daneben muss man parallel dazu in Friedensverhandlungen eintreten, eine Diplomatie spielen lassen und nicht ständig sagen, wir reden mit dem Putin nicht, weil der Putin immer nur lügt, weil der Putin gar keinen Frieden will. Das stimmt ja gar nicht. Mhm. Er will ja, bloß er stellt Bedingungen, die wir nicht akzeptieren, nämlich den gesamten Donbass. Mhm. Wenn wir ihm heute den ganzen Donbass überlassen und sagen, okay, diese Quadratkilometer, die im Prinzip auch alles zerstörtes oder halb zerstörtes Gelände ist, im Donbass kann Russland haben. Es kommt eine Entmilitarisierungszone dorthin. Dann frieren wir den Konflikt ein, wird wahrscheinlich Putin nicht Nein sagen. Mhm. Und dann ist der Krieg tatsächlich zu Ende. Aber dann müssten wir auch über unseren Schatten springen und diesen Verlust der Territorien annehmen. Und für uns ist das sehr schwer. Also uns rede ich jetzt Deutschland und Merz und so weiter, weil das natürlich auch eine Schwächung der NATO bedeutet. Weil die NATO hat sich seit 5 Jahren in diesem Krieg sehr engagiert und nachher sich hinzustellen und sagen, na gut, die Russen haben jetzt 20% der Ukraine und 40% der Rohstoffe der Ukraine unter sich erobert, ist ein Verlust für die NATO. Es ist eine historische Niederlage der NATO, wird man hier auch sagen. Aber jetzt kommen wir eigentlich zu dem wichtigsten Punkt, den Sie davor gesagt haben. Wieso führt der Putin Krieg? Wieso kann man nicht stoppen? Ich glaube, oder alle werden geschwächt.
Ja.
Und niemand will ja geschwächt werden. Die Russen werden geschwächt, da stimme ich Ihnen zu. Die russische Wirtschaft, der geht es immer schlechter, die wächst nicht. Mhm. Und sie wird auch nicht wachsen. Russland hat keine Investitionen und ist von der übrigen Welt abgeschnitten. Und es ist eine Militärwirtschaft. Russland kann nur gedeihen, indem es den Mittelstand wieder aufbaut, indem es Investitionsprojekte im eigenen Staat außerhalb des Militärs schafft. Ja, mhm. Was Russland jetzt nicht machen kann, weil das Geld dazu fehlt. Die Leute sind unzufrieden, die Gesellschaft ist unzufrieden, die Menschen fragen, die Drohnen fliegen jetzt überall, warum schützt uns Putin nicht? Wir haben eine spezielle Militäroperation, praktisch einen Polizeieinsatz und müssen jetzt um unser Leben in Moskau und St. Petersburg fürchten. Mhm. Natürlich geht es die Leute alle was an. Der Ukraine geht es noch schlechter. Weil die haben, sage ich, große Verluste. Das Land ist im völligen Chaos, lebt nur davon, dass der Westen, vor allen Dingen Deutschland, Geld in die Ukraine schickt. Also diese Märchen von ukrainischen Wirtschaftswunder, da kann man sich sparen, die stimmen alle nicht. Die Ukraine ist in einem sehr schwierigen und desolaten Zustand und lebt auch durch die Kriegswirtschaft. Wenn der Krieg vorbeigeht, fangen die Probleme an. Und das sind aber dann unsere Probleme, weil wir die Ukraine in die EU aufnehmen müssen. Und wir?
Der deutschen Wirtschaft geht es auch nicht gut.
Geht beschissen, Entschuldigung, auch. Das sagt ja inzwischen jeder. Das ist ja keine russische Propaganda. Und der europäischen Wirtschaft auch. Also wir können uns auch diesen Krieg nicht leisten. Oder diesen langen Krieg. Russland kann sich nicht leisten. Wir können uns nicht leisten. Und die Ukrainer können sich nicht leisten. Wer davon profitiert, sind die Chinesen. Und die Amerikaner.
Und die Rüstungsindustrie.
Ja, klar.
Auf allen Seiten.
Auf allen Seiten, ja. Aber im Moment haben wir noch nicht diese großen Rüstungsgüter. Wir kaufen ja alles in Amerika ein für die Ukraine. Wir werden erst unseren Rüstungsindustrie in 4 Jahren haben. Das wird aber dann ein anderes Europa werden. Da brauchen wir ein anderes Gespräch mit Ihnen darüber. Mhm. Aber die Amerikaner, die werden natürlich ihre Wirtschaft in Ordnung bringen. Ich glaube auch, dass der Trump gute Chancen hat, seinen Nachfolger dann zu platzieren. Anders als die Leute hier denken, geht es der amerikanischen Wirtschaft gut. Der chinesische noch besser, trotz der Schwierigkeiten, die sie auch haben. Sie kontrollieren doch praktisch über ihre Seidenstraßenpolitik den Norden Asiens und im Süden sind auch alle von China abhängig. Und das werden wir sehen. Die Welt verändert sich, die hat sich schon verändert. Wir müssen auch sehen, dass wir auch um uns kämpfen müssen, um unseren Bestand, um Europa als Akteur. Und zwar nicht als Supermacht zu halten, Europa, sondern im Gleichgewicht mit Indien, mit China, mit Russland, mit den künftigen Großmächten, mehr China als Russland natürlich, oder Afrika. Im Mittleren Nahen Osten werden ganz andere Mächte immer stärker und Amerika, das sich von Europa distanziert, das ist unsere Gefechtslage. Da müssen wir nachdenken, wie wir zurechtkommen in einer solchen Welt, um Europa zu stärken, nicht zu stärken und funktionsfähig zu machen. Und da denken wir nicht. Wir sind so versteift auf diesen Krieg gewinnen müssen gegen die Russen. Das macht mir wirklich schon Angst, dass dieses strategische Denken völlig entschwindet in unseren Thinktanks, bei unseren Medien, bei unseren Politikern, die nur darauf erpicht sind, in ihren Illusionen, hier wird Russland besiegt und dann ist alles gut. Dann wird alles wie gehabt. Es wird nicht wie gehabt sein.
Obwohl, wenn Sie sagen, wir, muss man schon differenzieren, weil ich glaube, die deutsche Bevölkerung ist nicht mehrheitlich dafür, weiterhin Geld und Unterstützung, sondern es sind elitäre Kreise, die weiterhin das fortfahren, was sie begonnen haben.
Aber absolut ja. Mhm. Aber zeigen Sie mir, wo ist denn die Friedensbewegung hier?
Ja, das
wo
stimmt
sind
auch
die
wieder.
Jungen Leute, die protestieren wie in den 80er Jahren, gegen 70er Jahren, gegen das, was passiert in dieser Welt? Die Leute sitzen bequem und brav auf ihren Sofas und schauen sich die Weltlage an und glauben, es wird nichts Schlimmes passieren. Ja, wir sind eingelullt in vielerlei Hinsicht. Ja, deshalb machen auch viele der Eliten der Bürokraten oben das, was sie wollen. Ja. In vielerlei Hinsicht. Über deutsche Innenpolitik können wir gerne noch viele Worte verlieren, aber ich sehe, dass man das Volk wird man nicht fragen. Hat man weder bei der Covid-Krise gefragt, noch bei dieser Energiekrise. Die Preise werden weiter nach oben gehen. Die Leute werden das mitmachen, weil man ihnen dann vorgaukeln wird. Es wird noch schlimmer, wenn ihr nicht das tut, was wir wollen.
Mhm. Da sind wir gerade bei den Eliten. Das wollte ich Sie auch noch fragen. Sie haben in einem Interview aus dem Jahr 2019 gesagt, in den Eliten in der Gesellschaft und in der Gesellschaft Russlands weiß man, dass Deutschland eigentlich ein Freund Russlands ist. Jetzt sind seitdem 7 Jahre vergangen. Würden Sie immer noch meinen, dass diese Aussage zutrifft?
Ja.
Ja? Trotz alledem, was passiert
ist? Historisch gewachsen. Das ist historisch gewachsen. Und zwar, ich habe viele Bücher darüber geschrieben, auch in dem Jahr 2019, auch Romane darüber jetzt, weil das liegt mir am Herzen. Ich habe Russland, ich bin ja selbst russischer Abstammung und bin aber in Deutschland groß geworden. Ich weiß, dass es hier eine große Seelenverwandtschaft gibt. Wir sehen auch, dass gerade in Deutschland es mehr Russland-Sympathie trotz des Krieges gibt als in anderen europäischen Ländern. In meisten europäischen Ländern ist eigentlich Russland egal. Den Italienern, den Spaniern, den Portugiesen. Krieg ist immer schlecht. Aber was, ob die Russen da oder Touristen empfängt man, aber man denkt nicht über Geopolitik, über kulturelle Beziehungen das nach. Wir tun das. Und wir haben zu viel investiert. Eigentlich sowohl noch im 18. Jahrhundert, als die ganzen Prinzessinnen, die auch in Russland regiert haben, deutschstämmig waren, nach Peter dem Großen. Und die ganzen Frauen, Ehefrauen der Zaren waren Deutsche. Praktisch hatten die Zaren am Ende nur deutsches Blut. Das hat sich natürlich auf die Eliten, auf das Denken, auf die Literatur, auf vieles ausgewirkt in Russland. Und die Katastrophe war natürlich der Zweite Weltkrieg, gar nicht mehr der Erste Weltkrieg. Im Ersten Weltkrieg hat man sich ja am Ende noch geeinigt, ja. Die Kommunisten haben unter Lenin das Baltikum und Teile der Ukraine praktisch an Polen und so, an Europa, an Deutschland damals, was gar nicht damals so schwach war, abgegeben. Also und ich weiß nur, ich habe das selbst miterlebt, wie groß die Hoffnungen auf Kohl gesetzt wurden, auf Schröder gesetzt und auch auf Merkel. Trotz auch der Tatsache, dass die Merkel dann am Ende ihrer Kanzlerschaft sehr kritisch gegenüber Russland war. Aber es hieß immer in den russischen Eliten, ja, aber die Deutschen halten letztendlich zu uns. Und nicht nur wegen Nord Stream 1 und Nord Stream 2, sondern wegen dieser kulturellen Beziehung, wegen unserer gemeinsamen Geschichte. Und weil man immer vermutet hat, dass die Deutschen eigentlich um Europa besorgt sind und sich nicht hundertprozentig unter die Amerikaner legen werden oder unter die Briten, wie es zeitweise passiert. Was niemand in Russland versteht. Aber letztendlich kann man das ja auch nicht ändern mit der Zeit. In 50 Jahren sehe ich wieder voraus, werden die Deutschen als große europäische Nation im Vergleich wieder zu Portugal oder Malta oder Zypern oder Griechenland, wird man hier, werden aus den Eliten heraus, aus der Bevölkerung heraus, aus den Nichtregierungsorganisationen heraus, aus der Gesellschaft heraus, man Kontakte mit Russland suchen. Ja, der Krieg hat natürlich alles zerstört. Aber das wird schon kommen. Ja. Und man wird nicht das machen können, was die jetzigen Thinktanks, Universitäten und viele Teile der deutschen Eliten versuchen, die Russen nach Asien abzustoßen und aus der Ukraine dieses neue Russland zu machen. Oder nicht die Ukraine als neuen großen Staat in Osteuropa, von dem dann alles dort abhängt. Es wird nicht funktionieren. Also wir können kein Europa aufbauen. Das klingt natürlich in Kriegstagen wiederum zynisch, aber sollte vielleicht auch noch nicht darüber reden. Aber für die Zukunft sehe ich da keine Alternativen zu einer Annäherung. Normalisierung weiß ich gar nicht, aber Annäherung. Und die wird auch kommen.
Und ich weiß, in einem anderen Interview haben Sie gesagt, dass Sie nicht wissen, wie die russische Bevölkerung zu diesem Krieg steht. Aber wie ist denn, gibt es genügend Rückhalt eigentlich auch für Putins Strategie in der eigenen Bevölkerung, um weiterhin so fortzufahren mit dem Krieg, wie er es tut?
Es ist immer einfach zu sagen, auch als Experte, oder man wird als Experte immer wieder gefragt, wie denkt die russische Bevölkerung darüber, wo soll ich das wissen?
Ja, ja.
Ich war jetzt ein paar Mal wieder in Moskau, wäre gerne nach St. Petersburg gefahren. Meine Frau hat dort tausende Verwandte, sie kommt von dort. Aber das tun wir jetzt nicht. Geht nicht, weil Krieg ist.
Ja.
Und erstens mal haben wir auch unsere Sichtweisen auf den Krieg. Ja. Befürworter können die woanders suchen. Und die Leute, die Russen selbst, viele sind immer noch in der Schockstarre. Sie haben Angst vor der Zukunft. Ich glaube nicht, dass sie so offen sind wie früher. Ich kriege trotzdem sehr viel mit und deshalb wage ich die folgende Aussage, dass ich denke, dass der Großteil der russischen Bevölkerung ist kriegsmüde. Mhm. Aber das gleichzeitig sagt der Großteil der Bevölkerung, wie 22, wie auch davor und wie auch jetzt, wir können diesen Krieg nicht verlieren, weil dann ist Russland am Ende. Weil eine solche Schmach, eine Niederlage wird unseren Großmachtstatus und die Russen denken in Großmachtkategorien, wird er zerstören und wird Nationalitätenprobleme, auch mit dem Problem mit den islamischen Republiken in Russland wieder provozieren und gesellschaftliche Brüche provozieren. Das wollen wir alles nicht. Und deshalb müssen wir uns konsolidieren. Und das geht nur über einen halbwegs normalen oder einen halbwegs Sieg in der Ukraine. Aber einen großen Sieg glaubt, denke ich, die Leute nicht mehr. Aber was sie auch nicht wollen, ist eine völlige Distanzierung von Europa. Mhm. Russland hat Europa immer gewollt. Auch in der Zeit des Kommunismus hat man immer wieder, auch die sowjetische Bevölkerung, sage ich mal so, hat immer versucht, doch positiv auf den Westen zu schauen, von ihm auch viel zu übernehmen. Und dann in den 90er Jahren, auch in den Nullerjahren dieses Jahrhunderts, hat man die Modernisierungspartnerschaft doch tatsächlich gerade mit Deutschland, mit anderen Ländern sehr ernst genommen. Man fühlte, ich habe das damals gespürt, war ja 100-mal in Russland, habe dort gelebt, auch eine Zeit lang als Experte. Ja, für Radio Freies Europa gearbeitet oder für die Deutsche Gesellschaft für Auswärtige Politik 1000-mal unterwegs gewesen. Die Leute wollten gerade mit Deutschland diese Verbindung haben, waren so froh, dass Schröder und Putin eine gemeinsame Sprache gefunden haben oder dass Merkel und Putin wenigstens gemeinsam reden konnten. Und man hat viel auf die Deutschen gesetzt, weil die Russen etwas ganz aus meiner Sicht heilige Worte gesprochen haben. Immer wieder haben gesagt, der Zweite Weltkrieg, das war ein Überfall auf uns, mhm, auf die Sowjetunion. Aber wir haben es den Deutschen doch verziehen. Wir verzeihen den Engländern und Amerikanern eigentlich nicht, dass sie immer wieder seit Jahrhunderten versuchen, uns zu schwächen. Die Deutschen wollten keine geopolitische Schwächung, niemals Russlands erreichen. Waren eigentlich bis auf die Hitlerjahre wahnsinnig unsere Feinde. Und das ist ein riesiges Gut, ja, das wir dort haben in der russischen Gesellschaft, in den Eliten. Und das müssen wir auch behalten. Das ist für die Zukunft ganz wichtig, dass wir das haben. Ich habe ja bei diesen Geheimoperationen da in Anführungszeichen natürlich mit Genscher mitgewirkt, als wir den Hodorkowski aus dem Arbeitslager gerufen haben. Das war ja auch nicht einfach. Mhm. Was glauben Sie, wie viel wir da reden mussten, Überzeugungsarbeit leisten mussten, allen Seiten? Ja, aber ich habe gesehen, eines habe ich gesehen, und das war für mich das Wichtigste, welches Ansehen ein Mann wie Genscher dort hatte. Und der war auch kein so großer Freund der Russen. Weil die haben auch gesagt, er ist der verantwortlich für den Zusammenbruch Jugoslawiens und so. Aber seine Ehrlichkeit und sein Professionalismus und auch seine richtige Einstellung zu Hitler-Deutschland, zum Zweiten Weltkrieg, haben in Russland so einem Politiker die Türen geöffnet. Er wurde mit Respekt behandelt. Schröder wurde mit Respekt behandelt. Kohl wurde mit Respekt behandelt. Die ganze Generation damals mit viel größerem Respekt als Franzosen, Italiener und andere. Und das haben wir jetzt weggewischt durch die Aussagen unter anderem des jetzigen Bundeskanzlers oder des Verteidigungsministers. Da sollten die sich überlegen, ob das alles für die Zukunft gut ist.
Mhm. Sie sagen jetzt, die Zukunft ist auch noch so zum Schluss ein Punkt, den ich gerne noch mit Ihnen besprechen will. Und zwar in Deutschland ist eigentlich der Sprech, den es gibt, wir müssen aufpassen, wir müssen stark bleiben, Stärke zeigen, weil Putin hat eigentlich imperielle Bestrebungen und, sage ich mal, so das Maximale an, für mich ist das Angsterzeugungspropaganda, aber egal, bald steht er auch vor unserer Haustür. Das ist, so sage ich jetzt mal salopp, eine Aussage. Ihrer Kenntnis nach, Ihrer Einschätzung nach, geht es Putin um mehr als das, was wir jetzt hier besprochen haben als Kriegsziele? Hat er ein imperiales Bestreben Richtung Westen?
Ich lache nur darüber. Ah. Wir haben imperiale Bestrebungen. Mhm. Wir als Europäer, wir wollen dieses Europakreis des Großen aufbauen, wir wollen den postsowjetischen Raum, wir wollen die Ukraine in die NATO, wir wollen die Zentralasiaten in die NATO, wir wollen am besten Georgien in die NATO haben. Ich meine, wer ist imperialistisch? Der Putin. Ja, auch in seinem Denken. Aber was der Putin will, ist, das kann ich verbriefen. Also er will auf keinen Fall Deutschland, Finnland oder sonst jemanden angreifen.
Oder Polen.
Oder Polen, auch nicht die Balten. Weil übrigens, die wissen doch auch genau, dass die Russen, die im Baltikum leben, EU-Staatsbürger sind und auch nicht nach Russland zurückkehren wollen. So, was er will, ist das, was die russischen Zaren eigentlich wollten, ein Kernrussland. Ja, eine russische, ein slawischen Großreich. Das will Putin, aber das will nicht nur Putin, das wollen die Russen, die meisten Russen so. Also Russland als Kernstaat mit einer starken Ukraine als Partner oder als Teil Russlands und die Weißrussen, Belarussen, mehr nicht. Also die Zentralasiaten, auch die Armenier und das alles hat Russland abgeschrieben. Sie werden auch jetzt in Armenien nicht intervenieren, so sehe ich das nicht. Mhm. Auch wenn die Armenier, wenn die in die NATO gehen, weiß ich nicht. Aber wenn die einfach Richtung Westen marschieren, schon. Putin ist ein gewiefter Politiker, der kann sich auch mit den Chinesen, mit den Türken immer einigen. Wenn der Putin so imperial wäre, wie das hier behauptet wird im Westen, dann würden die Polen, die Türken, nicht die Polen, die Türken, die Zentralasiaten, vor allem die Chinesen, ein ganz anderes Verhältnis zu Russland haben. Die würden das ja spüren, dass da Gefahr lauert für sie auch. Aber im Gegenteil. Sie unterstützen doch Russland.
Also wenn uns erzählt wird, in 5 Jahren ist Putin so stark und dann kann er kommen, dann glauben Sie, dass es nicht glaubt.
Wissen Sie, was kommen kann? Warum Sie das sagen? Sie sagen das, weil man natürlich in den westlichen Kreisen weiß oder vermutet, dass Putin irgendwann einmal eine deutsche Fabrik, Drohnenfabrik attackieren könnte. Oder die Russen. Oder ein estnisches Kriegsschiff. Oder ein deutsches Kriegsschiff, das versucht, einen russischen Öltanker zu stoppen. Und wenn ein solches Schiff seitens der russischen Marine oder einer russischen Rakete attackiert wird auf NATO-Territorium, dann ist das natürlich ein Fall für die NATO.
Ein Bündnisfall.
Das ist ein Bündnisfall, kann man so sagen. Kann man so sagen, wahrscheinlich ist es dann auch eins. Und das wissen die, dass das sehr schnell passieren kann. Aber es muss ja nicht passieren. Aber es kann passieren. Und dann bereiten sie natürlich auch in vielerlei Hinsicht natürlich auch die Bevölkerung und hier in Europa die Menschen darauf vor, dass wenn es passiert, dass man dann im Krieg mit Russland ist. Aber dann wird natürlich auf die Russen gezeigt und gesagt, die haben ja angegriffen. Natürlich, die haben Kriegsschiff zerstört, die haben unsere Fabrik angegriffen, was ja auch stimmt. Die Russen könnten das tun. Also ich hoffe nicht, dass sie das machen. Das wäre verrückt, weil in Russland wird auch vergessen, dass hier die Europäer, der Westen und die Amerikaner gar nicht so wehrlos sind. Und dass es eine Retaliation, also eine Vergeltung geben muss einfach aus politischen, aus allen Gründen. Und das meine ich ja am Anfang unseres Gesprächs, wie ich gesagt habe, dass die nächste Eskalationsstufe dann wirklich uns ganz nah an den Dritten Weltkrieg führen kann. Und ich will das wirklich nicht, aber in so einem Gespräch, wie wir das jetzt führen, wäre das fahrlässig, darüber nicht zu reden und das zu leugnen.
Ihrer Meinung nach ist es eine nennenswerte Bedrohung, die man strategisch mit bedenken muss bei allem, was man tut?
Ich rede jetzt wie jemand, der Russland, denke ich, kennt. Die Russen werden bis zum Schluss sagen, ein Russe verliert nicht. Und wenn zum Beispiel, ich wiederhole nochmal, wenn westliche NATO-Truppen oder mit Unterstützung der Engländer, Ukrainer auf dem Territorium der Krim landen würden, Sevastopol oder so, dann würde Russland aus meiner Sicht die Atomwaffe einsetzen, taktische Atomwaffen und dasselbe, wenn es zu irgendwelchen anderen größeren Angriffen als bisher geschehen ist, auf zum Beispiel wieder auf den Kreml oder auf andere, auf Zivilisten, auf Städte. Das sind ja jetzt die Drohnenangriffe, die sind schon für Russland schlimm. Aber die erzeugen nicht so viele Opfer, oder relativ auch Opfer übrigens. Gefährlich viele Opfer, aber doch nicht die rote Linie ist da aus meiner Sicht noch nicht so überschritten, dass die Vergeltung der Russen aus ihrer Sicht jetzt mit ganz anderen Waffen passieren wird. Aber es kann kommen. Diese roten Linien können sehr schnell überschritten werden. Und da muss man einfach die Verantwortlichen hier und auch in Russland, weil in Russland vergisst man, dass der Westen auch Waffen hat, die er noch nicht eingesetzt hat. Die Amerikaner vor allen Dingen. Und ich glaube, dass die Amerikaner das machen werden. Ja, obwohl in Russland gesagt wird, die Amerikaner werden Artikel 5 nicht realisieren. weil in Europa heute egal ist. Das sehe ich so nicht. Und deshalb steuern wir dann in eine ganz schlimme Situation.
Und um diese zu verhindern, was müsste eigentlich passieren, strategisch auf Frieden ausgerichtet, damit man in irgendeiner Form dieses Szenario verhindert? Was müssten die beiden Nationen, also sind ja nicht nur zwei Nationen, es sind ja viele Nationen beteiligt, was müssten die tun?
Eine konkrete Analyse dessen, was auf dem Schlachtfeld passiert und rundherum. Die haben wir beide gemacht. Wirtschaftlich sind wir alle geschwächt. Wollen wir uns noch weiter schwächen, wirtschaftlich, bis wir möglicherweise alle im Abgrund liegen? Nein. Also muss auch schon deswegen der Krieg beendet werden. Eine Aufrüstungspolitik, eine Kriegsvorbereitung Deutschland gegen Russland ist wahnsinnig. Von beiden Seiten. Hoffentlich passiert es nie. Schon deshalb muss der Krieg beendet werden. Es sterben zu viele Menschen an der Front. Schon deshalb muss der Krieg beendet werden. Es werden immer größere, wahrscheinlich jetzt russischerseits, Waffen eingesetzt werden, die irgendwann mal demonstrieren sollen, dass die Russen doch die Oberhand haben. Gibt es mehr zivile Tote, noch mehr Zerstörungen auf russischer Seite, aber noch mehr auf ukrainischer Seite. Man zeigt ja hier vor allen Dingen die Zerstörungen in Russland. Die sind ja alle sehr plakativ da gemacht, diese Ölfabriken, die da brennen. Aber man zeigt hier kaum, was die Russen mit ihren schrecklichen Waffen da in der Ukraine anrichten für Schreckensdinge. Ja, und irgendwann mal müssen sich die Verantwortlichen zusammensetzen und den Konflikt einfrieren und anfangen, miteinander zu reden. Einfach zu reden. Warum reden wir seit 6 Wochen in der Europäischen Union darüber, ob wir jetzt die Kallas oder den Schröder oder den Prodi oder was weiß ich, wen da zu Kuckuck da nach Russland schicken als Vertreter der EU? Das ist doch Luxusdebatte, die wir da führen. Meinetwegen soll die Kallas dahin fahren. Die spricht ja für die Europäische Union. Die soll sich hinsetzen und mit dem Lavrov anfangen zu reden. Vielleicht wird das erste Gespräch, ob es in Istanbul ist oder in Minsk, eine Katastrophe werden. Man wird dann auseinandergehen, aber dann muss es ein zweites Gespräch werden, ein drittes Gespräch. Aber das ist dann ein Signal, dass man sich irgendwie näher kommen kann. Im Moment stehen wir noch auf dem Standpunkt, dass die russischen Fehler haben wir benannt, ja, dass der Putin da noch siegen will. Wir wollen das nicht zulassen. Aber können wir das verhindern, dass er den gesamten Donbass bekommt? Ich weiß es nicht. Ich würde sagen, wir können es nicht verhindern. Das wird die Frage der Zeit, wie lange das dauert. Aber was wir machen können, ist auf jeden Fall einzuwirken auf die ukrainische Seite. Und mit den Amerikanern zusammen nicht nur diesen Friedensschluss vorzubereiten, sondern was viel wichtigeres, die nächste europäische Sicherheitsarchitektur konzipieren. Wollen wir in einer Welt leben, in einem Europa leben, das wieder gespalten ist? Ich nicht.
Na, die Bevölkerung sicher nicht.
Die Bevölkerung nicht, auch die meisten Eliten. Viele denken auch darüber gar nicht nach. Man hat doch hier wirklich die Vorstellung, die Russen werden besiegt wie 1991 und raus mit denen nach Asien. Man kann so denken, aber das ist fernab von der Realität. Und deshalb muss man sich in unseren Thinktanks, in den Universitäten, in den Denkschulen, wo noch gedacht wird und nicht agitiert wird, ja, muss man sich wirklich Gedanken machen, wie man eine neue Sicherheitsarchitektur konzipiert, die ja in Abschreckung, vielleicht ist das notwendig für die nächsten 10 Jahre, lebt, aber dann auch in einer Art von Neuauflage der Ostpolitik, eine Neuauflage einer neuen Konzeption von Europa, wo die Sicherheit aller gewährleistet wird, auch der Russen oder Zentralasiaten, der Weißrussen, auch unsererseits. Der Krieg muss aufhören.
Gibt's noch irgendwas Ihrer Meinung, was der Zuschauer, die Zuschauerin zu diesem Thema zu erfahren hätte, was wichtig ist, was zum Schluss gesagt werden muss?
Ich sag mal was Persönliches. Ich bin wirklich persönlich auch ausgelaugt, muss ich sagen. Durch die Beobachtung, durch das, ich habe mir das alles ganz anders in Europa vorgestellt, als es nachher passiert ist. und nimmt das auch alles sehr persönlich, muss man sagen. Und deshalb sind vielleicht viele Dinge nicht so objektiv und nüchtern analysiert in unserem Interview, wie man das hätte tun müssen. Aber es freut mich, dass man auch hier emotional reden kann, weil da kann man viel mehr sagen. Und ich habe, um vielleicht auch meinen Beitrag zu leisten für die künftige europäische Sicherheitsarchitektur, gerade jetzt in diesen Tagen ein neues Buch rausgebracht. Das heißt, die verschlüsselte Chronik der Menschheitsgeschichte. Ist keine Spinnerei, aber das sind solche Gedanken, wie es kommen könnte und was passieren würde, auf Grundlage vieler interessanter Beobachtungen, auch Gespräche mit interessanten Leuten, die ich geführt habe. Das ist sozusagen mein Beitrag zu einer Art Versuch der Friedenssicherung für die Zukunft.
Dann danke ich Ihnen für Ihre Einlassung, auch für Ihre Erfahrung, die sehr vielfältig sind und mir und ich glaube den Zuschauern ein besseres Verständnis von dieser Lage ermöglicht haben. Vielen Dank.
Ihnen vielen Dank.